Herzlich willkommen hier zum Begründet Glauben Podcast des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben Professor Gerald Hüther. Auf den bin ich gekommen durch ein Buch, das ich gelesen habe, und zwar die Metamoderne, neue Wege zur Entpolarisierung und Befriedung der Gesellschaft, herausgegeben von Mike Hosang und Gerald Hüther. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Herr Fink, und freue mich, dass wir ein bisschen Gelegenheit haben, über das Buch und über all die Zusammenhänge zu sprechen, die sich da ergeben aus den neueren Erkenntnissen der Hirnforschung und dem, was Sie interessiert und die Zuhörer und Zuschauer.
Genau, also es wird bestimmt ein buntes Gemisch aus Weltanschauung, aus Philosophie und aus Naturwissenschaft. Und da freue ich mich drauf, weil das ist genau das Gebiet, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Zunächst ein paar Worte zu Ihnen. Sie kommen aus der früheren DDR, haben in Leipzig Biologie studiert, sind in den 70er Jahren wohl sehr abenteuerlich in den Westen gereist und dort geblieben. Und dann haben Sie von Ende der 70er Jahre bis 2016 im Grunde in Göttingen an der Universität, an der Uniklinik und am Max-Planck-Institut geforscht im Bereich Hirnforschung, also zu Störungen, besonders in Hirnentwicklungsstörungen und Serotonin, die Wirkung von Serotonin auf das Gehirn von Ratten. Das ist ein breiter Hintergrund und fast 40 Jahre Forschungstätigkeit. Und gleichzeitig war Ihnen immer auch wichtig, die Wissenschaft nicht nur im Elfenbeinturm zu belassen, sondern auch ins Gespräch zu bringen mit dem Normalbürger und mit Weltanschauungsfragen und mit der Philosophie. Das kann man so sagen, oder?
Das kann man so sagen, und das Ganze hat sich auch gewissermaßen aus meiner Forschungstätigkeit sehr organisch herausentwickelt, weil ich einige Jahre dann auch noch in der Psychiatrie an der Forschung gearbeitet habe. Wir wollten rausfinden, was da im Hirn von Depressiven und Angstgestörten und Zwangserkrankungen, was da anders ist. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass viele dieser Patienten wahrscheinlich nie in die psychiatrische Klinik gekommen wären, wenn mal irgendjemand mit ihnen geredet hätte, früher, also vielleicht schon als Kind. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich etwas gezweifelt habe, ob das, was ich da im Frontalkortex oder im Striatum an Veränderungen beobachte, ob das nun wirklich das Wichtigste ist, was im Zusammenhang mit diesen Veränderungen, die da so ein Mensch im Laufe seines Lebens durchläuft, herauszufinden ist. Und die erste große Erleuchtung hatte ich gewissermaßen, als ich mir selbst eingestanden habe, dass an dem Hirn, was ich da untersuche, natürlich auch noch ein Körper dran hängt und dass das absurd ist, im Hirn irgendetwas untersuchen zu wollen, wenn man das losgelöst von dem Körper betrachtet. Das Hirn und die restlichen Organe und der gesamte Körper, das ist eigentlich eine Einheit, das kann man gar nicht trennen. Bei unseren Kindern ist das auch noch schön zu sehen, da ist Körper, Geist und Seele oder Denken, Fühlen und Handeln eine völlige Einheit. Das ist offenbar ein Sozialisierungsprodukt, wenn wir das alles so schön auseinanderpflücken. Und als ich das verstanden habe, und das war ja dann auch die Zeit, als deutlich wurde, dass das Hirn viel formbarer, umbaufähiger ist, als wir das bis dahin gedacht haben, und da wurde dann deutlich, dass es im Wesentlichen ja individuell gemachte Erfahrungen sind, die in Form von Netzwerken und Verschaltung im Hirn verankert werden, so dass das Gehirn losgelöst von diesem sozialen Kontext, in dem ein Mensch seine Erfahrung macht, auch nicht zu begreifen ist. Und da war ich dann plötzlich ein Hirn-Körper-Gesellschaftsforscher. Wunderbar. So, und damit kommen Sie als mit den klassischen Hirnforscher-Ideen nicht mehr weiter. Und dann habe ich versucht, Wege zu finden, wie diese, nennen wir es mal, wie dieser Ansatz, dieser ganzheitliche Ansatz dann auch in dem akademischen Kontext unterzubringen ist. Das ging nicht. Das ist dort alles so zerlegt, dass Sie sofort, wenn Sie da versuchen, etwas zu erforschen, was außerhalb Ihres spezifischen Fachgebietes liegt, das werden Sie nicht mehr los. Dafür werden Sie auch nicht gefördert und können dann auch keine Karriere mehr machen. Sie kriegen keinen einzigen Tritt mit dem Antrag durch, wenn sie solche übergeordneten, ganzheitlichen Fragen anfassen wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich aus dieser Art von experimenteller Hirnforschung zurückgezogen habe und versucht habe, diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung auch für die Öffentlichkeit so darzustellen, dass das ganz normale Menschen verstehen. Das waren am Anfang Psychotherapeuten, das waren dann aber auch sehr schnell Pädagogen, Kindererziehung. Und dann ist man plötzlich in diesen gesellschaftlichen Bereichen. Und es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, in dem die Fragen, die ich dort eingebracht habe, nicht relevant sind. Also wie funktioniert Angst? Aber nicht nur, wie funktioniert Angst im Hirn, sondern wie kann man auch Menschen mithilfe von angstmachenden Vorstellungen manipulieren. Das muss man ja alles zusammendenken. Und da merken Sie schon, da bin ich ein anderer Hirnforscher als das, was sich irgendjemand so unter klassischer experimenteller Hirnforschung vorstellt. Der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich das andere gemacht habe. Und zwar jahrzehntelang und intensiv genug. Also so, dass ich dann auch dieses Gebiet der experimentellen Hirnforschung genügend durchkämmt hatte und ich nicht als Naiver einfach gestempelt werden konnte, dem man vorwerfen kann, der hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung und erzählt ja irgendwas über Glaube oder Liebe oder Freiheit.
Mhm. Das heißt, Sie haben in Ihrer eigenen Hirnforschertätigkeit gemerkt, es ist eigentlich ein zu enger Blick auf den Menschen und wir müssen im Grunde ein neues Konzept, eine neue Perspektive auf den Menschen und vielleicht auch auf die Forschung annehmen. Also die Hirnforschung an sich im klassischen Sinn ist ja fast eher ja ein Kind der Moderne sozusagen. Und da kommen wir jetzt auch zum Titel des Buches, Metamoderne. Wir haben hinter uns das Zeitalter der Moderne, dann wir leben nach Ansicht vieler Philosophen ja noch im Zeitalter der Postmoderne. Und jetzt wird hier ein neuer Begriff ins Spiel gebracht, die sogenannte Metamoderne. Vielleicht müssen wir da einen kurzen philosophischen Exkurs machen. Was unterscheidet die Moderne, die Postmoderne von der Metamoderne? Wir haben natürlich jetzt nicht eine ganze Vorlesung Zeit, aber vielleicht kann man es mit ein paar Begriffen kurz definieren, wo die Reise hingeht.
Ich glaube, das ist relativ einfach. Dieser Begriff der Moderne kommt noch aus den Erfolgen der Aufklärung. Da haben wir uns auf den Weg gemacht und mit Hilfe von objektiven Verfahren versucht zu verstehen, was wir beobachten konnten. Und daraus ist dann diese Vorstellung erwachsen, dass man mit dem nackten Verstand alles analysieren, begreifen, verstehen kann und es dann natürlich auch gestalten kann. Das ist ein extrem auf die Umsetzung des Wissens ausgerichteter Ansatz gewesen. Es ging immer sehr darum, dass man die Dinge so versteht, dass sie auch anwendbar waren. Also deshalb gab es dann den Versuch, die beobachtbaren Phänomene, in meinem Fall das Hirn, oder auch ein Organismus oder auch die Materie in immer kleinere Teile zu zerlegen, um die ganz genau studieren zu können. Und wenn man dann die genau studiert hatte, hat man gehofft, dass man anschließend das ganze Bild wieder zusammenfügen konnte. Darum hat sich dann aber eigentlich kaum noch jemand gekümmert. Was aber gemacht worden ist, dass man die Einzelheiten, also zum Beispiel, wie funktioniert das serotonerge System, dass man die immer besser verstanden hat und damit wurden dann auch plötzlich Möglichkeiten eröffnet, um das dann anzuwenden. Also das sind dann die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer eingesetzt worden zur Behandlung von Angststörungen oder von depressiven Erkrankungen. Das heißt, das war auch immer ausgerichtet auf Nutzbarkeit.
Und wo kommt dann die Postmoderne rein?
Und die Strategie hieß zerlegen. Wir zerlegen das Ding und hoffen, dass wir dann dabei zu Erkenntnissen kommen, die wir benutzen können, um unsere Welt, unsere Lebenswelt beeinflussen oder nach unseren Vorstellungen gestalten zu können. Das ist Moderne. Und das schon in den Anfängen des 20. Jahrhunderts ist auf Widerstände gestoßen, verständlicherweise bei denen, die mit dieser Zerlegerei nicht so viel anfangen konnten. Das waren die Künstler. Und so ist zunächst erstmal im Bereich der Kunst diese Postmoderne entstanden als Gegenbewegung zu dieser nennen wir es mal, analytischen und auf Machbarkeit und Nutzbarkeit ausgerichteten Wissenschaft. In der Wissenschaft ist die Postmoderne aus meiner Sicht nicht so richtig angekommen. Aber wir haben diese beiden Pole, dass die einen sagen, es muss alles zerlegt werden und die anderen sagen, es darf auf keinen Fall alles zerlegt werden, weil dann geht das Wesentliche verloren.
Sie meinen mit Wissenschaft jetzt wahrscheinlich die Naturwissenschaft, weil ich habe den Eindruck, in den Geisteswissenschaften ist ja die Postmoderne schon sehr stark angekommen, Konstruktivismus und Dekonstruktion.
Die Geisteswissenschaften haben ja angesichts der immensen Erfolge der Naturwissenschaften dann auch versuchen müssen, einen Weg zu finden, wie sie das machen. Und dann gab es dann sowas wie eine analytische Psychologie und geisteswissenschaftliche Strömungen, die dann da auch einen Weg gesucht haben, dass das, was sie da an Konstrukten herausbilden, die Erkenntnisse, zu denen sie gelangen, die sollten dann aber genauso wie in der Naturwissenschaft objektiv sein. Und die sollten reproduzierbar sein. Und damit hat sich die Geisteswissenschaft in einer gewissen Weise den naturwissenschaftlichen Denkweisen und Vorgehensweisen unterworfen. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Da muss man sagen, das sind normale gesellschaftliche Prozesse, die da ablaufen, dass man eben, wenn man an einer Stelle erfolgreich ist, dann natürlich immer weiter vorwärts macht, wie das dort in meiner Heimat heißt. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass man es übertreibt und dass man in Bereiche kommt, wo man mit dem eigenen Ansatz nicht mehr weiterkommt. Und das ist ja das, was wir in der gegenwärtigen Zeit erleben. Das alte Denken, unser altes Weltbild, unser altes Menschenbild, was noch aus der Zeit der Moderne stammt und postmodern ein bisschen als Gegenbewegung noch versucht worden ist zu korrigieren, das hat sich polarisiert und wir brauchen jetzt irgendwas Neues, was weder Moderne noch Moderne heißt und irgendwo in der Mitte ist und trotzdem nicht in der Mitte. Und das ist dann Meta. Das heißt, man könnte auch versuchen, aus der Wissenschaft heraus oder auch im Denken, im eigenen Denken als ganz normaler Bürger, kann man auch versuchen, aus diesen Polarisierungen herauszukommen, indem man auf eine Ebene geht, von der aus man das betrachtet und dann beide Seiten versteht.
Worin bestehen diese Polarisierungen und was ist jetzt der Weg der Metamoderne, um diese Polarisierungen zusammenzubringen?
Die Polarisierungen stellen sich zwangsläufig dadurch ein, dass man ja als einzelner Wissenschaft in einem bestimmten Gebiet immer weiter voranschreitet. Und wenn das mit analytischen und trennenden und objektiven Verfahren dann so ganz gut geht, dann ist man natürlich davon überzeugt, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass das alles stimmt, was man da gemacht hat. Das deckt sich ja auch mit der Vorstellung aller anderen. Und auf der anderen Seite stehen dann welche, die sagen, so kann man es nicht machen. Man muss es ganzheitlich betrachten. Man darf nicht das alles auseinandernehmen. Und die vertreten eine ganz andere Ansicht. Und das ist polarisiert. Die stehen sich gegenüber unversöhnlich. Wie unversöhnlich das ist, kann man daran sehen, dass meine Hirnforscherkollegen mit mir nicht mehr viel anfangen konnten und mich als Spinner abgetan haben, als ich angefangen habe, deren Denkgrundlage zu verlassen.
Inwiefern?
Also ich habe mich sozusagen geöffnet, habe gesagt, das ist zu eng, wie wir das machen. Die Art und Weise, wie wir vorgehen, wird nie dazu führen, dass wir wirklich verstehen, wie das Hirn funktioniert und worauf es für ein gelingendes Leben ankommt. Und in dem Augenblick, wo man das macht, ist man aus dem klassischen naturwissenschaftlichen Betrieb ausgestiegen. Und in der Tat, ich glaube, dass ich auch mehr Anhänger gefunden habe im Bereich der sogenannten Geisteswissenschaften. Für die war das interessant, was ich da gemacht habe, weil das naturwissenschaftlich begründet war und trotzdem mit ihnen und ihren Ansichten kompatibler war. Und das ist schon halb Metamoderne, weil das bedeutet, man sucht einen Weg, der nicht das eine immer weiter verfestigt oder die andere Betrachtungsweise immer weiter stärkt, sondern man sucht einen Weg, wo beides seinen Platz hat und wo man beides, ich sag's mal so, Meta heißt ja von einer anderen Ebene aus, also wo man beides von oben betrachten kann und kann sagen, okay, das ist verständlich, warum sich das eine in dieser Weise herausgebildet hat und warum manche Menschen die feste Überzeugung haben, dass es nur so sein kann. Und es ist aber genauso verständlich, dass das andere Menschen gibt, die sagen, genau so kann es nicht sein. Das muss ganz anders sein. Und wenn ich dann auf der Metaebene bin, dann kann ich diese beiden Strategien verstehen. Dann kann ich sagen, das ist okay. Das darf sein. Und wir müssen nur einen Weg finden, wie wir das so gestalten, dass die wieder miteinander ins Reden kommen. Und der Vorschlag heißt, ihr kämt miteinander ins Reden, wenn ihr euch fragen würdet, was es denn überhaupt bedeutet. Also was der tiefere Sinn dieser ganzen Bemühungen ist, in denen ihr euch da verfangt und wo ihr arbeitet. Und das würde dann so weit gehen, dass sich der einzelne Wissenschaftler oder, ich mag nicht so gerne trennen zwischen Wissenschaftlern und normalen Menschen, hört sich so ganz komisch an. So ist das. Und wenn also der Einzelne sich eben auf eine Position begeben könnte, wo er nicht sozusagen von Anfang an sich auf eine Seite schlagen muss und sagen muss, so ist es richtig und dann muss er alles bekämpfen, was anders denkt, oder er schlägt sich auf die andere Seite, sondern wo er die Fähigkeit erwirbt, aus einer etwas größeren Distanz sich anzuschauen, wie die beiden unterwegs sind, was die für Denkmodelle haben, was die da für Absichten und Ziele verfolgen und vor allen Dingen, wo sie herkommen. Ich kann nur verstehen, wie es im Augenblick ist, indem ich mich frage, wie es so geworden ist, wie es im Augenblick ist. Und wenn wir im Augenblick so eine furchtbare Polarisierung haben, dann ist das etwas, worüber man ganz viel erzählen kann und nachdenken kann.
Vielleicht wäre das ein guter Punkt, das mal konkret an einem Beispiel zu machen. Wie erklärt man sich, dass aktuell die Menschen so, ich sage jetzt mal, anfällig für einfache Erklärungen sind? Woher kommt die aktuelle Polarisierung? Wie kann man sich das jetzt aus Hirnforschersicht, aber auch darüber hinaus ganzheitlich erklären? Was spielt da eine Rolle? In dem Buch haben Sie da ja auch ein Teilkapitel drin in Ihrem Beitrag.
Ja, da kann man im Grunde genommen an verschiedenen Stellen anfangen. Wir nehmen mal eine ganz einfache und die ergibt sich aus der Arbeitsweise des Gehirns. Das kann man ja relativ deutlich überall sowohl wissenschaftlich nachweisen als auch durch eigenes Nachdenken nachvollziehen, dass das die Arbeitsweise des Hirns von einem Grundprinzip bestimmt wird, was offenbar ein Grundprinzip der Organisation von allem ist, was lebendig ist. Und das Grundprinzip heißt Energiesparen. Also die einzelnen Komponenten eines Systems, das können jetzt die Ameisen in einem Ameisenhaufen sein, das können die Kraniche beim Vogelzug sein, das können aber auch eine ganze Gesellschaft sein. Und natürlich ist das auch mein Hirn. Und in meinem Hirn sind es die Nervenzellen und die sind gezwungen, ihre Beziehungen miteinander immer wieder so zu ordnen, dass der Energieaufwand, der dabei entsteht, nicht zu hoch wird, um die Arbeitsweise zu gewährleisten und die Funktion und die Struktur dieses Systems aufrechtzuerhalten. Wenn das System zu viel Energie verbraucht, fliegt es auseinander. Und das ist nichts weiter als eine Konsequenz aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und das ist ja wunderschön. Also gerade wenn wir jetzt über Glaubensfragen reden, da können wir ja nichts dagegen machen, dass die Physiker uns sagen, dass es sowas wie eine Entropie gibt und dass es einen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gibt. Und das kann ja auch jeder überall beobachten, wenn ich einen konzentrierten Punkt von Energie habe und ich tue das in die Welt, dann verteilt sich das überall. Energie verteilt sich gleichmäßig im Universum und die ist aber und das ist das Besondere in Strukturen, in materiellen Strukturen, ist diese Energie gebunden. Aber ein Felsen zum Beispiel zerfällt auch irgendwann und dann verteilt sich das auch wieder.
Und was hat das jetzt damit zu tun?
Eine Ausnahme ist,
dass wir in der Gesellschaft
nur diesen einen Punkt noch. Und eine Ausnahme ist das Leben. Das Leben hat es geschafft, sozusagen sich selbst zu erhalten, obwohl eigentlich alles auseinanderstrebt, dass es überhaupt was Lebendiges gibt, was sich selbst erhält und auch nicht immer weiter zerfällt, das ist ein Wunder. Ist eine wunderbare Leistung, die sich da herausgebildet hat. Und die ist aber nur aufrechtzuerhalten, wenn das lebende System jetzt nicht zu viel Energie verbraucht. Es braucht ja Energie, um die Struktur aufrechtzuerhalten, wenn die Energie nicht mehr nachgeliefert werden kann, weil es mehr Energie verbraucht, als da zur Verfügung steht, dann fliegt es auseinander und dann gehorcht es wieder dem zweiten Absatz der Thermodynamik. Und jetzt können wir mal gucken, was ist denn das, was den Energiebedarf so in die Höhe treibt? Also in unserer Gesellschaft muss man sagen, das ist eine sehr ungünstige Art und Weise des Miteinander. Das ist der Umstand, dass es sehr viele Menschen gibt, die ja in Ermangelung von irgendetwas, was ihnen sinnvoll auf dieser Welt erscheint, sich mit nichts anderem als mit Freizeitbeschäftigungen befassen. Das kostet alles Energie. Die Kriege, die wir im Augenblick beobachten, da reden wir über Nachhaltigkeit und schauen zu, wie da Unmengen von Energie verpulvert werden, nur dass sich die eine oder die andere Vorstellung durchsetzt. Und so wird das dann alles schwierig. Und im Hirn ist es genauso. Der Zustand im Hirn, bei dem die wenigste Energie verbraucht wird, ist logischerweise der, wo das alles gut zusammenpasst. Hinten und vorne und meine bisher gemachten Erfahrungen sollten zu dem passen, was da jetzt eintritt. Ich sollte sehr schön verbunden sein mit mir selbst und mit anderen Menschen, am besten auch noch mit der Natur und wenn es geht auch noch gleich mit dem Kosmos oder mit dem Göttlichen. Und wenn ich das alles so hingekriegt hätte, dann wäre das sehr kohärent und dann wäre der Energieaufwand zur Erhaltung von mir extrem niedrig. So, und jetzt merken Sie schon, erstens, ich kann das gar nicht allein, ich bin ein soziales Wesen. Das heißt, wenn meine Frau mich dann schon wieder mit irgendwelchen Vorwürfen überschüttet, komme ich in diese Not, wo ich wieder versuchen muss, einen kohärenteren Zustand in meinem Hirn herzustellen, weil da passt wieder nicht mehr so viel. Und was ich interessant finde, ist, dass Menschen das offenbar schon immer gewusst haben und sich deshalb auch immer einen Zustand herbeigesehnt haben, in dem der Energieaufwand so gering wie möglich ist, weil alles so toll zusammenpasst. Und dafür haben wir Begriffe. Himmelreich, Paradies. Manche, die da weniger auf diesen Ebenen unterwegs sind, nennen das dann Schlaraffenland, wo ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, dass es so einen kohärenten Zustand gibt. Und jetzt kommt der Hirnforscher und vor allen Dingen einer, der sich jetzt mit dieser metamodernen Ansatz da dran macht. Und der sagt, ja, das ist schon okay, dass das alles nach dem Zustand strebt, wo keine oder möglichst wenig Energie verbraucht wird. Aber erreichbar ist dieser Zustand nie, denn solange ich lebendig bin, wird es immer was geben, was mich stört. Da wird es immer Inkohärenzen geben. Das heißt, das Leben, es ist eine unglückliche Ausrichtung, wenn wir auf einen Zustand zustreben, der in dem alles passt, den würden wir wohl einmal im Leben erreichen, und zwar genau dann, wenn wir gestorben sind. Vorher passt es nie. Bis zum letzten Augenblick gibt es immer noch irgendwas, was uns stört. Und deshalb könnte man jetzt aus dem anderen Ansatz heraus, der jetzt von oben mehr drauf guckt, sagen, es geht im Leben nicht darum, bestimmte fertige, glückliche Zustände zu erreichen, sondern es geht darum, jemand zu werden, der immer wieder in der Lage ist, die Probleme, die das Leben zwangsläufig mit sich bringt, so zu bewältigen, dass es wieder passt. Jemand, der also inkohärente Zustände, die entstehen, auch immer wieder kohärent machen kann. Und daraus entsteht eine Kompetenz und die heißt Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz. Und das ist noch nicht mal ein objektiv messbares Ding, sondern es ist ja ein subjektives Gefühl. Sie können das haben. Ich kann das haben, aber jemand anders, den wir kennen, weiß ich nicht, ob er das hat.
Das finde ich sehr spannend, diesen Gedanken, denn genau, im Buch schreiben Sie so, im Grunde ist das Problem, dass wir oft unsere archaischen Notfallprogramme laufen lassen und die führen dann dazu, dass wir regressive Verhaltensweisen anwenden, also eben das führt zur Polarisierung, ja, Fight or Flight, also entweder kämpfen oder fliehen oder Stillstand, und letztendlich, wir müssen da wieder rauskommen, um wieder einen kohärenten Zustand eben zu erreichen aus diesen regressiven Programmen. Und da finde ich auch interessant, dass letztendlich eigentlich gar nicht die Hirnforschung uns da die Lösung geben kann, was wir tun können, sondern Sie schreiben, nur die Rückgewinnung von Vertrauen würde dazu führen, dass die höheren Bereiche im Gehirn, vor allem die in der präfrontalen Rinde lokalisierten Netzwerke, wie Sie gerade angedeutet haben, ja, wieder nutzbar werden. Also Vertrauen, das ist ja eigentlich jetzt nichts, was hirnwissenschaftlich irgendwo fassbar ist, sondern Vertrauen ist genau dieser soziale Aspekt. Habe ich einen Bezugspunkt außerhalb meiner selbst, auf den ich mich verlassen kann sozusagen. Und da sehen Sie praktisch einen ganz wichtigen Punkt, um aus diesen regressiven Verhaltensmustern, die zu der negativen Polarisierung in der Gesellschaft führen, wieder rauszukommen.
Richtig, aber wenn Sie jetzt aus einer, nennen wir es mal, Welt der Moderne kommen und wenn Sie glauben, das müsse nur alles fein genug erforscht werden und zerlegt werden, damit Sie das dann auch verstehen und Ihre Forschungen müssen auch immer nutzbar sein für irgendwelche Anwendungen, dann sind Sie natürlich in einer Situation, wo Sie in den Wettbewerb gehen müssen. Sie müssen konkurrieren mit anderen. Sie machen sich selber ständig Druck und das führt nicht zu Kohärenz.
Man ist selbst wieder in den regressiven Verhaltensmustern dann eigentlich drin letztendlich, ne?
Dann kommen Sie da rein und dann brauchen Sie irgendetwas, was Ihnen Halt gibt. Und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer vorher gestellten Frage. Es gibt mir dann in einer solchen Situation, wo ich merke, das fließt mir jetzt durch die Hände oder es lässt sich nicht mehr ganz halten, dann hilft es mir, dass es im Hirn eingebaute Mechanismen gibt, auf die das Hirn selber zurückgreift. Und das ist der Rückfall auf die archaischen Notfallprogramme. Die sind kohärent, wenn ich jetzt sozusagen nur noch, also dieses Durcheinander hier oben verbraucht viel zu viel Energie, dann werden meistens ältere Strukturen aktiv, die dann die Regie übernehmen und sie führen und die Handlungsmuster bereitstellen, die sie brauchen. Das sind dann häufig Kindheitsmuster oder sowas, was sie mitgebracht haben und früh erworben haben. Also auf den Tisch hauen und sich auf die Erde werfen und weinen oder was auch immer. Und wenn das auch nicht geht, dann hat das Hirn noch diese archaischen Notfallprogramme im Hirnstamm. Und die gehen immer. Und das heißt entweder Angriff und das mit voller Wucht. Das ist sehr kohärent, weil sie dann sehr genau wissen, was sie tun. Abhauen ist genauso gut. Kann ich viel noch aus meinem eigenen Leben dazu berichten, dass es also manchmal nicht mehr anders geht, als dass man flieht. Und wenn beides nicht geht, und das ist bei uns Menschen sehr häufig der Fall, dann kommt es zu einer Art ohnmächtiger Erstarrung. Dann wissen wir nicht, was wir tun sollen und sind in etwas gefangen, das, wenn das länger anhält, dann in die Depression hineinführt. Hilflosigkeit. So, und jetzt ist es natürlich klar, dass wenn ich eine Gesellschaft habe, in der so vieles anfängt, immer mehr durcheinander zu gehen, weil irgendwelche alten, bis dahin noch wirksamen, kohärenzstiftenden Strukturen oder Mechanismen nicht mehr da sind. Nebenbei gesagt, die Kirche war mal sowas. Und dann war es der Glaube an die Wissenschaft und der Glaube an die Demokratie und das sind ja auch nur neue kohärenzstiftende Ideen. Und eine war besonders stark, die hat sich ja schon seit 10.000 Jahren durchgesetzt, auch in der Kirche, und die hieß Hierarchie. Ja klar, eine Gesellschaft von Einzelindividuen, die alles so unterschiedlich sind und auch so unterschiedlich sein müssen wie wir Menschen, die kann sehr schnell in inkohärente Zustände kommen, und da hat die Menschheit diese Lösung gefunden. Wenn ein Anführer da ist, der sagt, wie es geht, und wenn hierarchische Strukturen geschaffen werden, die diesen Befehl dann schön nach unten liefern, dann passt es. So, das ist also auch eine Möglichkeit. Und natürlich ist auch die Möglichkeit für mich, dass ich in etwas schwierigen Zeiten, wo ich nicht genau weiß und spüre, dass hier alles ein bisschen inkohärent wird, da kann ich dann eine feste Überzeugung vertreten. Ja, da kann ich eine Ideologie folgen. Dann kann ich sagen, jetzt muss hier das und das sofort gemacht werden. Und dann habe ich sofort auf der anderen Seite welche, die sagen, na genau das nicht, sondern das. Und das ist Polarisierung. Und deshalb ist die gegenwärtig in unserer Gesellschaft zu verzeichnende zunehmende Polarisierung Ausdruck der Tatsache, dass uns ein bisher noch einigermaßen wirksames ordnungsstiftendes Prinzip abhanden gekommen ist. Das war nicht gut. Das alte Prinzip will ich hier nicht wieder herhaben. Aber es hat immerhin dafür gesorgt, dass ein bisschen Ordnung geherrscht hat. Und jetzt komme ich zu Ihrem Vertrauen. Und was man dann braucht, wenn man die Hierarchie abbaut, das ist das, was der Kant die Mündigkeit des Bürgers nennt. Das heißt, ich kann nur dann verzichten, andere Menschen zu führen und denen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass diese Menschen selbst auf sich aufpassen können und ihre Entscheidungen danach ausrichten, dass das, was sie tun, etwas ist, wovon sie sich wünschen, dass das alle täten. Und wenn alle das so täten, würde eine Welt entstehen, in der es kohärenter zugeht als jetzt. Das ist ein bisschen umständlich ausgedrückt, das, was der Kant da meint. Und deshalb braucht man gewissermaßen, um die alten Ordnungsprinzipien, die wirksam waren, aber den Menschen an der Entfaltung letztlich gehindert haben, um die abzulösen, braucht man eine Gesellschaft von Individuen, die selbstverantwortlich handeln können. Und dass diese Mündigkeit, diese Fähigkeit, selbstverantwortlich zu handeln, kann sich ja niemals ausbilden, solange Menschen bevormundet werden in solchen hierarchischen Strukturen. Und jetzt ahnen Sie, wo wir sind. Bisher gab es immer irgendwas, was uns gesagt hat, wie es geht. Das ist aber jetzt nicht mehr so richtig wirksam. Das hat was mit der Digitalisierung und den Medien und den ganzen raschen Veränderungen unserer Lebenswelt zu tun durch technischen Fortschritt. Und jetzt funktioniert das Alte nicht mehr und wir wissen nicht, wie das Neue geht. Und es dauert unendlich langsam, bis man einen Menschen auf seinem Weg ins Leben begleitet hat als kleines Kind, dass der dann zu jemand heranreift, der in der Lage ist, Verantwortung für sich selbst und natürlich auch für die Welt, in der er lebt, zu übernehmen. Und wir sind da grottenschlecht. Das ist nicht das, was in unserem Schulsystem gemacht wird. Das ist auch nicht das, worauf Erziehung und Bildung ausgerichtet sind. Und deshalb wird das noch einige Zeit dauern. Aber man kann, und das ist jetzt der Hintergrund, von einem metamodernen Ansatz kann man verstehen, warum es im Augenblick so schwierig ist und wie das zustande kommt. Und mit diesem Ansatz kann ich mich jetzt unterhalten. Sowohl mit den Vertretern, die da meinen, sie wüssten genau, wie es geht, indem sie die alte hierarchische Ordnungsstruktur wieder aufbauen, wie auch mit denen, die sagen, es gibt nichts Wichtigeres als Vielfalt und denen diese Inkohärenz, die dadurch entsteht, auch dann meistens ganz egal ist.
Das Grundproblem ist also, dass wir durch den Wegfall von äußeren sinnstiftenden Strukturen, die uns den Sinn aufoktroyiert haben sozusagen, uns hinentwickelt haben jetzt in ein, ich sage es mal so krass, Vakuum, in dem wir gar keine Orientierung mehr bekommen und wir brauchen, um Vertrauen in uns selbst zu haben und nicht in diese polarisierenden regressiven Muster zurückzufallen, die zur Polarisierung eben führen, brauchen wir eigentlich etwas, dem wir vertrauen können. Wir brauchen eine Sinnstruktur, die wir aus uns selbst heraus verstehen sozusagen und die uns selbst trägt. Das heißt, wo jeder Einzelne dadurch in die Lage versetzt wird, richtig zu handeln. Und da ist aber dann wirklich die Frage natürlich, woher kommt der Sinn? Sie schreiben am Ende Ihres Artikels ja auch, Naturwissenschaft kann die Frage nach dem Sinn unseres Daseins nicht beantworten. Und dem würde ich als Physiker auch völlig zustimmen, denn die Naturwissenschaft beschreibt ja nur, wie etwas ist, wie etwas funktioniert. Und dann kommen wir natürlich dahin, woher kommt der Sinn? Und den, da stimme ich auch der Metamoderne zu, den kriegen wir nur, wenn wir etwas haben, wo wir von außen, von oben auf uns herabschauen können sozusagen und sehen können, in welchem Zusammenhang stehen wir eigentlich. Und da würde ich jetzt als Christ sagen, ist für mich natürlich die Frage nach Gott wieder eine ganz hochaktuelle. Denn dieser Gott, der uns geschaffen hat in seinem Ebenbild, der kann uns ja so eine Sinnorientierung geben. Der kann sagen, ich habe gute Pläne mit euch als Menschen. Ich will, dass ihr im Grunde diese Ebenbildlichkeit mit mir auch auslebt. Und vor allem will ich, dass ihr in Liebe mit mir, mit dem Ursprung allen Lebens. Sie haben vorher so schön gesagt, das Leben ist ja ein Wunder. Also kann es nicht sogar sein, dass das darauf hindeutet, dass da jemand was auch geplant hat, ja, dass sowas möglich ist. Die Entropie wird reduziert statt erhöht, wie es normalerweise passiert im Universum.
Ja, da haben Sie eine Ordnungsstruktur für sich gefunden, die Ihnen hilft, sich in dieser Welt zurechtzufinden und auch Misslichkeiten vertrauensvoll überwinden und den Verführungen widerstehen zu können. Sie haben sozusagen eine Energie, eine, ich würde sagen, in Kohärenz stiftende Weltanschauung gefunden. Und in meiner Sprache würde das dann heißen, das ist, also in Ihrer Sprache heißt das Sinn und in meiner Sprache heißt es Kohärenz stiftend.
Das ist auch eine wichtige, fürs Vokabelbuch.
Das muss man nur mal, aber Sie merken, das ist dann auf einmal sehr nah beieinander, weil jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu streiten. Weil wir haben nur zwei verschiedene Begrifflichkeiten. Meine können Sie den Leuten erzählen und kann ich auch den Leuten erzählen, die mit dem Gottesbild nichts anfangen können. Es ist aber das Gleiche im Kern. So, und dann wird es interessant, wenn wir jetzt fragen, ja, wenn das mit dem Gott so zentral ist, dann würde ich mit Ihnen anfangen, darüber nachzudenken, wann denn eigentlich diese monotheistischen Religionen und fast alle auch irgendwie ein bisschen auf einmal entstanden sind. Und was das für eine gesellschaftliche Epoche war, in der die entstanden sind. Und dann würden wir wahrscheinlich darauf kommen, dass das eine Epoche war, in der ähnlich alles unruhig wurde. Der Turmbau zu Babel mag da vielleicht so ein Sinnbild dafür sein. Und gleichzeitig war aber schon eine weltliche Ordnungsstruktur gefunden in Form von Hierarchien. Und da konnten Menschen auf keine andere Idee kommen, als dass es da irgendeinen Lenker gibt, der da ganz oben sitzt. Und das wäre jetzt mein, bei mir sieht das jetzt etwas anders aus. Ich muss jetzt nicht mehr so einen Lenker vorstellen, der da oben sitzt, sondern als Naturwissenschaftler und als Biologe kann ich sagen, das ist das Leben selbst, über das wir hier reden. Und es ist das, was das Leben im Innersten zusammenhält. Und in uns Menschen ist dieses, was das Leben im Innersten zusammenhält, von uns selbst erlebbar und studierbar. Und da würde ich sagen, das ist die Liebe.
Die Liebe. Und wo kommt die dann naturwissenschaftlich her?
Und jetzt bin ich total bei Ihnen, weil jetzt sagen Sie, ja, das stimmt, Gott ist die Liebe. Ja, wunderbar, sage ich, dann sind wir uns jetzt schon wieder einig. Und dann könnten Sie sagen, aber was ist das denn, diese Liebe? Und dann merken wir beide, dass es schon wieder 1000 verschiedene Begrifflichkeiten gibt für das, was man alles mit dem Begriff Liebe tituliert, also das Rotlichtviertel und diese vielen Verliebtheiten, die da statt, wird ja alles Liebe genannt. Und da habe ich einen wunderbaren Satz gefunden, der heißt, Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des anderen. Der ist jetzt naturwissenschaftlich richtig interessant, weil das offenbar ein Grundprinzip alles Lebendigen ist, dass es sich entfaltet. Das braucht keinen lieben Gott, damit es sich entfaltet, sondern das steckt in jedem Gänseblümchen und in jedem Grashüpfer und in jedem Kind, was geboren ist, automatisch drin. Also alles, was lebt, strebt nach Entfaltung. Die Physiker würden vielleicht sagen, das ist dieses universelle Prinzip der Erweiterung von Möglichkeitsräumen. So, und diese Entfaltung können Sie ja nur dann gewährleisten, wenn Sie keinen Druck auf das System setzen. Also wenn ich auf den Gänseblümchen herumlatsche, dann können Sie sich nicht entfalten. Wenn ich Kinder so großziehe, dass die ihren Zugang zu sich selbst verlieren, weil sie immer so im Außen allem gerecht werden wollen, was da auf sie an sie herangetragen wird, dann können sie sich auch nicht entfalten. Wenn sie sich in digitalen Welten verlieren, können sie sich auch nicht entfalten. Also es gibt Unmengen von ungünstigen Angeboten und Verführungen oder Gegebenheiten, Hunger, Not und Elend, Krieg, unter denen man sich einfach nicht entfalten kann. Trotzdem strebt alles nach dieser Entfaltung und es gibt nur ein Grundprinzip, was dann diese Entfaltung ermöglichen würde, und das ist die Liebe als bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des Geliebten. Und da steckt schon wieder etwas drin, was sehr spannend ist, weil wenn ich mich selbst nicht mag, dann kann ich auch niemand anders mögen. Das heißt, bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des Geliebten heißt, ich muss auch ein bedingungsloses Interesse an meiner eigenen Entfaltung haben. Und wenn ich das hätte, dann würde ich mich niemals abends vor den Fernseher setzen und mir diese Quarksendungen angucken, die mir das Hirn versauen. Und wenn ich das hätte, dann würde ich auch nicht so viel essen, dass ich mich nicht mehr richtig bewegen kann. Dann würde ich auch ständig versuchen, so oft es geht, draußen in der Natur oder mit anderen Menschen zusammen zu sein, mich auszutauschen. Das ist alles Entfaltung und wir machen etwas anderes, weil wir kein Interesse an der Entfaltung haben. Und ich gehe jetzt eben noch einen Schritt weiter, nicht nur an der Interesse des Nächsten, das wäre ja Ihre Nächstenliebe, sondern man hat deshalb kein Interesse an dem Nächsten, weil man an sich selbst gar kein liebendes Interesse hat. Und dieses liebende Interesse haben wir verloren. Als Kind hatten wir das noch. Aber das haben wir verloren, weil das der Preis war dafür, dass wir uns angepasst haben an das, was andere von uns erwartet haben, damit diese Art des Zusammenlebens, die wir im Augenblick als Kultur pflegen, möglich wurde.
Das Spannende dabei ist jetzt natürlich, also ich weiß nicht, ob Sie Jordan Peterson zum Beispiel kennen, der sagt ja, ein Problem dieses Ich-Bewusstseins, das wir haben, ist, dass es ganz stark mit negativen Gefühlen verbunden ist. Also Scham, Schuld, Stolz, Egoismus und viele solche Dinge. Wir kämpfen oft mit uns selbst. Wir kämpfen, die Entfaltung ist der positive Begriff, aber es gibt ja auch eine negative Entfaltung. Ich nenne es jetzt mal Wucherung. Also, dass ich mein Ich zu sehr liebe und zu sehr betone und dadurch dann mein Ich zu stark ausweite. Und die Frage ist dann wiederum, woher findet das Leben dann sozusagen die Grenzen der Entfaltung? Oder um es mal christlich zu sagen, ich glaube, es gibt eben eine gute und eine böse Entfaltung. Und die Frage ist, woher kommt da sozusagen der Maßstab dafür? Wer hilft mir sozusagen oder was hilft mir dabei hier?
Ja, das ist, ja, das finde ich, jetzt wird es richtig spannend. Und die Antwort heißt, es gibt keine böse Entfaltung. Es gibt nur
Entfaltung. Und Wucherung ist dann keine. Also ein Krebs zum Beispiel entfaltet sich ja auch.
Und der Hintergrund heißt, weil wir ja alle voneinander abhängig und miteinander verbunden sind, kann man sich nur gemeinsam entfalten. Wir haben so eine Akademie gegründet, die heißt Akademie für Potenzialentfaltung. Da steht dann drunter, in Gemeinschaften. Der Mensch kann sich, ist ein soziales Wesen. Das ist eine Absurdität, dass wir uns gegenseitig eingeredet haben im Zuge dieser Moderne, dass jeder Einzelne sich entfalten könnte. Nein, das kann er gar nicht. Alles, was ich kann, alles, alle Kompetenzen, die ich habe, habe ich von anderen Menschen übernommen. Und wenn es nicht die Lebenden waren in Form meiner Eltern und Lehrer und Freunde, dann waren es eben...
Das unterschreibe ich sofort.
Dann war es vielleicht die Bibel, die ich gelesen habe, aber das alles ist ein soziales Konstrukt. Das heißt, das habe ich von anderen Menschen. Wir sind so sehr mit den anderen verbunden, dass Entfaltung ohne die anderen gar nicht geht. Und deshalb wird man dann zurückgeworfen aus seiner egozentrischen Betrachtungsweise, wo man glaubt, man könnte sich entfalten. Das ist ja dann immer ein Entfaltungsprozess auf Kosten oder unter Vernachlässigung der anderen. Und der geht hirntechnisch nicht oder naturwissenschaftlich nicht. Und das sehen Sie nur das noch. Und das sehen Sie daran, dass wenn Sie jemanden haben, der sich selber wirklich mag, dann braucht der, dann ist das ein völlig anderes Gefühl, als wenn jemand narzisstisch von sich selbst überzeugt ist. Weil der Narzisst, der und der Egomane, der braucht immerzu die anderen. Der benutzt die anderen für seine Selbstdarstellung. Jemand, der sich selbst mag, der braucht die anderen nicht. Der kann den anderen was schenken, aber der kann sich am schönsten und am tiefsten mit sich selbst verbunden fühlen, wenn er ganz allein draußen in der Natur ist. Das heißt, Sie können das sehr, dieses, was Sie schlechte Entfaltung nennen, ist im Grunde genommen die Entfaltung auf Kosten, also das ist die Herausbildung von Fähigkeiten, meistens auch noch der Erwerb von Besitztümern oder Anerkennung auf Kosten von anderen. Das hat mit Entfaltung nichts zu tun, weil Sie machen da irgendwas und werden Spezialist oder bekommen eine Macht, aber auf Kosten der anderen, die alle in ihrer Potenzialentfaltung zu ihren Gunsten zurückgetreten oder zurückgestoßen werden.
Okay, ja, kann ich so unterschreiben, genau. Für mich ist dann der Punkt, wir sagen jetzt, Entfaltung ist eigentlich nur das Positive, sich entfalten mit Rücksicht auch auf den anderen, also in einem liebevollen Sinn. Wuchern wäre dann schon keine Entfaltung mehr, sondern eine entartete Form. Für mich ist noch die Frage in den Gemeinschaften. Wir brauchen Gemeinschaft, um uns zu entfalten. Keine Frage. Auf jeden Fall, so sind wir angelegt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber wir machen ja auch die andere Erfahrung, sobald wir in Gemeinschaft sind, und es fängt, wie Sie vorher schon auch so schön deutlich gemacht haben, schon in der Ehe an, schon da gibt es die Konfliktzonen, schon da kommt es zu Streit. Und wie hängt das dann mit der Entfaltung zusammen letztendlich? Wir brauchen einerseits die Gemeinschaft und andererseits merken wir auch, es gibt auch Gemeinschaftsstrukturen, die uns an der Entfaltung sogar hindern können. Also Stichwort Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz, der Konkurrenzkampf und jeder gegen jeden und man hindert den anderen dann daran, sich zu entfalten. Gemeinschaft ist ja auch immer ambivalent. Also sowohl mein Selbstbild ist ambivalent, die Gemeinschaft ist ambivalent. Und da ist doch dann schon die Frage, wie man zu diesem positiven Bild letztendlich kommt. Und da kommt für mich dann die Sinnfrage wieder rein. Wo bin ich selbst verankert? Was ist mein, ich nenne es jetzt mal Urbild? Und das finde ich persönlich eben jenseits alles Transienten, jenseits von allem, was sich immer wieder ändert. Ja, jede Freundschaft kann zerbrechen hier auf dieser Welt. Aber ich denke eben, der Ursprung des Lebens der in Gottes Liebe besteht, der ist sozusagen so ein Bezugspunkt, an dem ich mich immer wieder neu festmachen kann, selbst in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft, die mich selbst kaputt machen würde, durch Mobbing oder durch Ablehnung oder durch sonst was. Und kann es nicht auch sein, dass gerade da eines der Probleme unserer Gesellschaft liegt, dass wir einen solchen Ankerpunkt, diesen liebenden Gott, ja, wenn Menschen an Gott glauben, ist es ja oft auch ein sehr grausamer Gott, aber dieser liebende Gott, wie er uns in Jesus Christus vorgestellt wird, dass wir den aus dem Blick verloren haben und nicht mehr glauben können. Wie sehen Sie das als jemand, der eine andere Weltauffassung hat?
Hatte schon gesagt, das ist eine sinnstiftende oder kohärenzstiftende Vorstellung. Es ist nur blöd, dass andere Kulturen und andere Menschen einen anderen Gott für den richtigen halten. Also können wir nicht.
Aber wie kommt man da dann zu der Liebe sozusagen?
Indem man vielleicht versteht, dass hinter dieser Gottesvorstellung, die wir hier herausgebildet haben, eine Sehnsucht steht. Nennen Sie jetzt mal die Sehnsucht nach Entfaltung und Kohärenz. Und dass wir wohl tief im Inneren auch ein Wissen haben darüber, wie unser Zusammenleben gestaltet werden müsste, damit es geht, damit wir uns entfalten können. Wir kriegen es nur in der Praxis nicht so gut hin. Und wenn ich jetzt solche Fragen beantworten muss, dann gehe ich sehr gerne in die Praxis und höre auf, in der grauen Theorie mir meine Gedanken zu machen. Und deshalb habe ich diese Akademie aufgebaut. Da geht es nicht um die theoretische Vorstellung von Potenzialentfaltung, sondern geht es konkret um Hilfe und Unterstützung von Gemeinschaften, dass die besser miteinander klarkommen. Und da gibt es ein Prinzip, was immer wieder sozusagen in den Mittelpunkt rückt und zentral ist: eine Gemeinschaft, deren Mitglieder nicht wissen, was sie gemeinsam wollen, ist ein zusammengewürfelter Haufen. Da können sie machen, was sie wollen. So, sie brauchen etwas und nicht so sehr ein Ziel. Das können sie ja unter Umständen auch noch gemeinsam erreichen. Also so eine Fußballmannschaft, und die kann ja dann Bundesliga-Sieger werden. Sondern sie bräuchten etwas, was sie trägt, was sie zusammenhält, wo sie bereit sind, ihre individuellen Partikularinteressen zurückzustellen, weil das Gemeinsame ihnen wichtiger ist. Und das nennt man ein Anliegen. Das bin ich schon wieder sehr nah bei einem christlichen oder spirituellen Begriff. So, und wenn es gelingt, in einer Gemeinschaft eine Situation herzustellen, wo man jeden Einzelnen dazu bringt, dass er sagt, das ist eigentlich mein Herzensanliegen in dieser Welt. Und dann teilen die sich das alle mit und dann stellen sie fest, im Kern, wenn man tief genug hinschaut, ist das alles das Gleiche. Die haben alle das gleiche Herzensanliegen. Und dann kann sich so eine Gemeinschaft versprechen, dass sie sich gegenseitig dabei unterstützen wollen, dieses gemeinsame Anliegen zu verwirklichen. Dann haben sie eine sinnstiftende Gemeinschaft. Und die gehen durch die Decke. Wir haben solche Gemeinschaften begleitet, die bringen auf einmal Sachen zustande, das traut ihnen kein Mensch zu. Und da sieht man auch, wie viel Energie normalerweise verloren geht in diesen ganzen Querelen und diesen ganzen Machtkämpfen und ja, inkohärenten Strukturen, die in solchen üblichen Gemeinschaften in einer Wettbewerbsgesellschaft zwangsläufig immer wieder entstehen. So, und dann ist das dieses Kohärenzstiftende für eine Gemeinschaft, wäre das gemeinsame Anliegen. Da können wir nachher noch ein bisschen reden, wie das aussehen kann. Aber es gibt auch für jeden Menschen etwas, was tief in seinem Inneren sozusagen wie so ein Anliegen wirkt. Und da haben wir gar keinen richtigen Begriff dafür. Und da kommen wir auch sehr schnell wieder in Sprachgebrauch, den man in der Bibel oder in anderen tief religiösen Schriften findet. Wir haben offenbar in uns ein tiefes inneres Wissen und wir verspüren von dort einen Ruf, der uns sagt, ob das, was wir da tun, richtig oder falsch ist. Also konkretes Beispiel, eine Mutter, die sich kürzlich an mich gewandt hat, sagt mir, ich habe jetzt das kleine Mariechen, mein Kind bekommen vor einem Jahr. Ich habe das zu Hause erstmal begleitet ein Jahr lang, aber jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Jetzt habe ich es drei Wochen lang immerzu in die Krippe gebracht und habe es dort eingewöhnt. Und jetzt gehe ich aus der Krippe raus und muss das Mariechen da oben alleine lassen und ich höre, wie es weint. Und dann ist eine innere Stimme in ihr, die sagt, ist das nicht in Ordnung, was du da bisher gemacht hast? Dann musst du jetzt zu deinem Mariechen zurück. Und dann sagt sie mit dem Kopf, mit dem Verstand, mit der Moderne, sagt sie sich selbst, nee, geht nicht, ich muss ja jetzt arbeiten gehen, ich habe das jetzt hier alles so arrangiert und Geld brauche ich auch und pipapo. Es gibt dann 1000 kognitive Gründe, warum und das Mariechen jetzt, warum sie nicht auf diesen Ruf hört. Und dann, am Ende des Tages kommen dann auch die Kindergärtnerinnen und sagen, ach, die war 10 Minuten, hat sie geweint, dann hat sie sich ja total wohlgefühlt. Und das überzeugt die Frau, dass sie den inneren Ruf hat ruhig unterdrücken dürfen. Das ist jetzt ein ganz banales, plattes Beispiel. Aber was am Ende übrig bleibt, ist, wenn jemand diesen inneren Ruf, der ja eigentlich das Wahrhaftigste ist, was aus einem Menschen überhaupt rauskommt, der ihm sagt, mach das oder mach das nicht, wenn das von einem Menschen negiert wird, unterdrückt wird, verleugnet wird. Sie würden sagen, das Göttliche in uns spricht und ich verleugne Gott, der mir sagen möchte, wie es geht. Wenn dieser innere Ruf verleugnet wird, kommt etwas ganz Furchtbares heraus. Man kann sich selber nicht mehr leiden. Und weil es zu viele Menschen in unserer gegenwärtigen Welt gibt, die auf das, was da in ihnen noch ruft, oft genug nicht gehört haben, die es verleugnet haben, die mitgelaufen sind, wo sie hätten stehen bleiben müssen, die rechts abgebogen oder links abgebogen sind, wo sie sich hätten überlegen müssen, ob sie das überhaupt wollen, die nicht Nein gesagt haben, wo man hätte Nein sagen müssen, die können sich deshalb alles selber nicht leiden. Und ich fürchte, dass das die Mehrheit der Gesellschaft ist. Die Mehrheit der Menschen hat so oft sich selbst verletzt in diesem tiefsten inneren Wesenskern, dass die sich nicht mehr leiden können. Und jemand, der sich selbst nicht mag, der mag auch andere nicht. Der mag auch manchmal sogar die eigenen Kinder nicht richtig, nicht genug. Nicht in dem Sinne, dass er ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung hätte, sondern dann wird das Kind oder dann wird der Partner oder die werden dann ja in einen Nutzen, Erfolg und Nutzenrechnungen da solche kaufmännischen Verhältnisse eingeordnet, also Preis-Leistungs-Verhältnis und so. Und dann ist aus, dann haben sie keine Gemeinschaft mehr, dann haben sie nur noch eine inkohärente Struktur, die durch nichts mehr zusammengehalten ist und sie selbst verzweifeln an sich selbst, weil sie ja nichts mehr haben, was ihnen dann sagt, wo es lang geht. Und deshalb bewundere ich Menschen, die diesen inneren Ruf noch verspüren. Ich sehe die häufiger bei den Christenmenschen, das stimmt, aber auch bei Menschen, die in anderen Religionen tief verankert sind. Ich habe hier hinten so ein Buddha stehen. Das sind auch Menschen, die versuchen, auf diesen inneren Ruf zu hören, die sogar sehr viele Übungen haben, wo sie versuchen, diesen inneren Ruf zu hören. Und das ist vielleicht das, was jetzt im Augenblick Not tut in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, wo sich zu viele Menschen verloren haben, sich zu viele Menschen immer wieder auch selbst verleugnet haben, sich deshalb nicht mehr leiden können, deshalb auch andere nicht mehr leiden können und deshalb ein Betriebsklima in dieser gegenwärtigen Gesellschaft hier bei uns im Westen erzeugen, das einfach nur noch in den Krieg führen kann. Das ist innerer Krieg, den die führen und kein Wunder, dass wir dann auch mit den Kriegen, die es dann auf die zwischen Nationen oder manchmal ja auch im Gartenverein oder im Sportverein, wir können damit nicht umgehen, weil wir nicht bei uns selbst sind. Wir sind sozusagen immer im Außen und immer in den Polarisierungen und das schien uns wichtig, in einem Buch zusammengetragen zu werden. Das ist nicht vollständig, das gibt auch eher Gedanken in dieser Weise wieder von verschiedenen Autoren. Aber die sind doch alle so beschaffen, dass man plötzlich nochmal anfängt nachzudenken, wo wir überhaupt leben und ob das nicht möglich ist, auf so eine Ebene gemeinsam zu kommen, von der aus wir diese bisher polarisierenden und widerstrebenden Tendenzen auch überwinden können. Nicht indem einer den anderen totschlägt, sondern dass der eine, dass man wechselseitig versteht. Ich möchte verstanden werden als ein Suchender, der sich vorübergehend auch in dieser orthodoxen und klassischen Naturwissenschaft aufgehalten hat. Ich kann auch sagen, das war wichtig, dass ich das gemacht habe. Es hat mich ganz vieles gelehrt. Aber ich habe eben auch Menschen getroffen, mit denen, wo ich gemerkt habe, das kann nicht das ganze Leben sein. Ich kann nicht, nur weil ich Naturwissenschaftler bin, meinen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und so muss ich auch einen Menschen wie Sie treffen können und mit dem in Austausch gehen, um festzustellen, hey, der kommt ganz woanders her. Der hat auch als Suchender etwas gefunden, wo er gemerkt hat, das geht besser. Und dann können wir gucken.
Ich bin auch Naturwissenschaftler, ganz woanders bin ich gar nicht.
Sehen Sie, wie ich ja auch. Und dann kann man sich plötzlich einigen. Und muss nicht mehr auf den alten Ideologien und Vorstellungen beharren.
Also wir haben, glaube ich, ganz viel gemeinsam. Ich fand es hochspannend jetzt hier. Wir müssen leider so langsam in die Schlussrunde einbiegen aufgrund der Zeit. Aber genau, dass im Menschen eine Sehnsucht drin steckt, dass da mehr ist. Die Sehnsucht nach Selbstannahme, nach Liebe und nach Harmonie mit anderen Menschen, das sind Dinge, ja, die im Evangelium und im christlichen Glauben auch eine ganz große Rolle spielen. Und zwar nicht nur in den Christen, sondern in allen Menschen, weil wir davon ausgehen, alle Menschen haben den gleichen Ursprung des Lebens. Ja, wir würden sagen, Gott hat uns geschaffen. Sie würden sagen, wir sind alle irgendwo entwickelt aus dem gleichen Ursprung. Da gibt es dann auch Unterschiede. Ich würde den letzten Ursprung im letzten immer personal denken oder personal verstehen. Ich glaube, es ist real, dass es ein personaler Ursprung des Universums ist. Da würden Sie sagen, es ist eher ein unpersonaler wahrscheinlich. Das ist der Unterschied.
Ich würde Ihnen sagen, weil ich ja Biologe bin, würde ich Ihnen sagen, wir schauen uns mal gemeinsam ein Pantoffeltierchen oder eine Amöbe unter dem Mikroskop an, also einen Einzeller. Und dann werden Sie sofort davon überzeugt sein, dass dieser Einzeller auch was will. Und dass der auch etwas wie eine innere Stimme hat, die ihm sagt, wenn ich da lang schwimme, wo es immer heißer wird, ist blöd, da muss ich wieder zurück. Also das heißt, dass dieses innere Wissen, wie es richtig wäre, damit man am Leben bleibt und sich reproduzieren kann, das haben auch die Tiere. Und da komme ich dann in so einen Bereich, wo ich sagen muss, dann ist der Gott überall. Dann ist der Gott sozusagen überall in der Natur, im Leben. Und bisweilen gelingt es, dass man ihn sieht. Und manchmal sind diese Fähigkeiten und diese Entfaltungsprozesse so sehr breit getrampelt und platt gelatscht und mit Panzern überfahren, dass er kaum noch zu erkennen ist.
Da würde ich sagen, Gott hat seinen, wie soll ich sagen, den Drive for Life sozusagen, also diesen Lebensantrieb überall reingelegt in alles Leben, aber er ist immer noch anders als all das. Also er ist einerseits immanent und legt diese Lebenskraft in alles Leben rein. Lebendige Seele nennt die Bibel sowohl die Tiere als auch den Menschen. Wir sind lebendige Seelen, also in Seele, da steckt das Atmen drin, das Pulsieren, das Ein- und Ausatmen und so. Also da ist Kraft, da ist Drive dahinter. Und auf der anderen Seite ist Gott trotzdem immer noch mehr und größer und schenkt uns das Leben. Also da unterscheiden wir uns, glaube ich, im metaphysischen Überbau. Aber genau, dass hier diese Sehnsucht da ist, das stimmen wir völlig überein. Und auch diese Sehnsucht danach, richtig von falsch zu unterscheiden und zu entfalten. Also der ganze Schöpfungsbericht ist im Grunde ein Bericht davon, dass Lebensraum geschaffen wird und dass der gefüllt wird und Leben sich entfalten soll. Also der Lebensraum soll blühen von Leben. So kann man im Grunde den Schöpfungsbericht in zwei Sätzen zusammenfassen, ist mir mal gekommen.
Ja, nur wenn das dann so interpretiert wird, dass dann rauskommt, macht dir die Erde untertan, dann ist das eine Ideologie. Und die ist mit bestimmten Absichten in die Welt gesetzt worden und hat nichts mit dem zu tun. Da würde ich dann sagen, dann lieber weg mit dem Zeug.
Wenn man es so versteht, ja. Aber wenn man überlegt, wie Gott Herrschaft versteht, der Mensch ist ja im Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn Gott dann sagt, ich delegiere meine Herrschaft über die Erde an dich, herrsche du über die Erde und zwar in meinem Ebenbild, dann ist die Frage, was versteht Gott unter Herrschaft? Und wenn man sich anschaut, wenn Jesus Christus zeigt, wie Gott ist, dann ist bei ihm Herrschaft immer, den anderen zu dienen. Der Erste von euch sei der Diener von allen.
Ja, ne? Ich komme mit Ihnen schon mit, das ist kein Thema.
Und wir haben ja bebauen und bewahren, steht auch beides im Schöpfungsbericht drin. Aber Sie haben recht, man kann es falsch verstehen. Genau.
Ich komme mit Ihnen mit und das ist kein Thema, aber irgendjemand muss es ja gewesen sein, der in breiten Bevölkerungsschichten über viele Generationen hinweg der Menschheit eingeredet hat, sie sollten sich die Erde untertan machen. Wer war das?
Ja, irgendjemand, der die Bibel selektiv gelesen hat und der den zweiten Teil weggenommen hat.
Der muss doch aber aus der Kirche gekommen sein. Wer hat sich ja auf die Bibel berufen?
Das stimmt, aber das ist natürlich nicht immer richtig.
Dann war das einer, der also in der Christengemeinschaft unterwegs war und war eigentlich der Antichrist oder was war das? Der hat ja mehr geschadet als das.
Naja, ich würde sagen, auch die...
Und war wahrscheinlich sogar ein Kirchenfürst, wenn wir jetzt nachschauen, auf welcher Konklave das beschlossen worden ist, das so auszudrücken, da fängt sie an, wirklich wild zu werden. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, lasst uns zusammenkommen, lasst uns austauschen und eine Metaebene finden, von der wir verstehen können, dass wir eine Spiritualität als Menschen brauchen, die uns Halt gibt und die kohärenzstiftend oder in ihrem Sinne sinnstiftend ist. Und das, glaube ich, geht. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit hätten, wir beide miteinander, dann könnten wir sogar auf so einen Punkt kommen. Für heute ist es, glaube ich, erstmal anregend genug. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Für heute reicht es erstmal, genau. Ich würde gerne mit einem Zitat von Ihrer Webseite schließen. Und das finde ich, das ist gleich am Anfang Ihrer Webseite. Da schreiben Sie, Menschen sind und bleiben ja alle Suchende. Wir müssen erst herausfinden, worauf es für ein gelingendes und glückliches Leben ankommt. Dabei laufen wir ständig Gefahr, uns in uns selbst und mit anderen zu verwickeln oder uns gar auf dieser Suche zu verirren. Auch ich habe mich in meinem Leben oft genug geirrt und verwickelt, aber wie sonst hätte ich lernen können, mich daraus immer wieder zu befreien. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Wort. Wir müssen auf der Suche bleiben. Wir haben diese Sehnsucht nach Liebe. Auch Christen haben sich verirrt und verwickelt. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber wenn ein Orchester Beethoven schlecht aufführt, kann ich nicht Beethoven dafür verantwortlich machen. Deswegen schaue ich immer auf Jesus zurück, der sozusagen der Beethoven des Evangeliums ist. Und dann merke ich ganz schnell, dass die Kirche viel Mist gebaut hat. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und trotzdem gibt es auch Christen, die es gut gemeint haben. Und deswegen können wir auch, egal was wir jetzt hier glauben, als Menschen, die diesen Drang, diese Sehnsucht nach Liebe haben, uns gemeinsam auf den Weg machen und versuchen, uns den Herausforderungen in dieser Zeit zu stellen. Ich finde es toll, dass die Metamoderne an dieser Stelle manche eingefahrenen Denkweisen wieder öffnet. Das wird auch in Ihrem Buch sehr deutlich. Und da habe ich auch sofort gemerkt, da besteht ein riesiges Kommunikations- und Dialogpotenzial, das wir heute, glaube ich, auch gut ausgeschöpft haben. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören.
Herr Fink, ich danke Ihnen und herzliche Grüße an alle, die uns hier zugehört haben.